Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Was bringt mir ein Corporate-Influencer-Programm? Wie starte ich das Ganze? Woran messe ich den Erfolg? Und wie mache ich es langfristig erfolgreich? Darüber sprechen wir jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist Sarah Simon. Sie ist die Initiatorin, ich hoffe, ich kann das einfach mal so sagen, des Corporate-Influencer-Programms der Kreissparkasse Köln. Also, liebe Sarah, schön, dass du hier bist.
Hi, danke für die Einladung.
Ich starte mal mit einer These jetzt gleich. Und zwar, Corporate Influencing erreicht Stellen im Gehirn, da kommt klassische Markenkommunikation nicht mehr hin. Das ist jetzt mal meine Einstiegsthese. Was sagst du dazu als Initiatorin?
Absolut. Also ich glaube immer, wenn echte Menschen über eine Marke oder über ein Unternehmen sprechen, dann hat es eine ganz andere Wirkung, als wenn das Unternehmen das selber tut. Und das ist für mich das Hauptargument für ein Corporate Influencer-Programm.
Sehr gut. Und du hast das bei der Kreissparkasse Köln gestartet. Du hast bei der OMX in Salzburg einen richtig tollen Vortrag darüber gehalten. Und das fand ich halt eben auch so schön, weil Kreissparkasse Köln klingt jetzt erstmal nicht wahnsinnig fancy. So einige Gegenthesen halt eben auch direkt mal widerlegt, warum man auch als Kreissparkasse Köln sowas unbedingt machen kann. Und wenn die Kreissparkasse Köln das macht, dann kann es jedes mittelständische Unternehmen so ungefähr machen. Und das fand ich halt eben sehr schön, sehr pragmatisch. Was war so für dich der Auslöser, dass du gesagt hast, wir brauchen sowas?
Also ich war schon immer viel auf LinkedIn unterwegs und habe das da bei verschiedenen anderen Unternehmen gesehen und habe mir dann immer gedacht, na, das muss doch bei uns auch funktionieren, weil wir einfach super viele Mitarbeiter haben, die extrem gerne bei der Kreissparkasse arbeiten und auch schon sehr lange dabei arbeiten und in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Themenfeldern unterwegs sind. Und da habe ich mir gedacht, die haben noch ultra viel zu erzählen. Und dann war so ein Corporate-Influencer-Programm natürlich die logische Konsequenz.
Klingt erstmal total plausibel. Dann die spannende Frage, was waren so die Ziele eigentlich dahinter, außer vielleicht, wir haben ganz viele Menschen, die dafür geeignet sind?
Also in erster Linie natürlich erstmal die Sparkasse so erlebbar zu machen mit der riesengroßen Vielfalt und Verschiedenartigkeit, die so ein großes regionales Unternehmen mit so vielen verschiedenen Mitarbeitern mit sich bringt und natürlich auch Sichtbarkeit zu schaffen in den digitalen Medien und Sparkasse nochmal so ein bisschen anders darzustellen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, eine Love-Brand sind wir nicht. Die wenigsten Leute haben wirklich intrinsisch Bock, sich mit einer Baufinanzierung oder einem Girokonto zu beschäftigen und da dann nochmal zu zeigen, okay, da steckt viel, viel mehr hin. Was ist denn überhaupt eine Sparkasse und was macht die aus? Dafür fanden wir es ideal.
Das klingt doch erstmal gut. Also Ziel erstmal so erlebbar machen, genau. Wenn ich das so ein bisschen auch irgendwelche Sachen, wie viel Reichweite generieren wir darüber oder sowas, oder war das erstmal nachgelagert?
Das war tatsächlich erstmal nachgelagert, also es ging eher um die qualitativen Inhalte als um die Quantität, aber das ist natürlich ein positiver Nebeneffekt, dass wenn viele Leute am Start sind, dass das dann auch eine gewisse Reichweite mit sich bringt.
Mhm. Und du hast jetzt auch schon gesagt, ihr habt viele Leute, die auch schon lange irgendwo mit dabei sind, ganz viele unterschiedliche Leute. Gab es auch Leute, die gesagt haben, was soll der Scheiß?
Ja, gab es tatsächlich, aber primär, weil sie einfach von dem Thema noch gar nichts gehört haben. Und dann haben wir das natürlich mit denen aufgearbeitet, haben geschult, was ist ein Corporate Influencer, was macht der, was bringt dir das persönlich und was bringt das auch deinem Arbeitgeber? Und dann gab es die wenigsten Leute, die dann noch gesagt haben, nee, möchte ich nicht. Und dann war es halt eher, ich sehe mich nicht dabei, mich im Internet zu präsentieren, was ja auch völlig okay ist. Mhm.
Und wenn wir jetzt mal so ein Level höher schauen, es gibt ja auch grundsätzlich immer so gewisse gesamtunternehmerische Widerstände gegen solche Programme. So, was ist, wenn die Leute dann sich da präsentieren, dann kommen die Headhunter und werben uns die Leute dann ab und sowas. Ich meine, die Widerstände höre ich immer wieder. Gab es sowas bei euch auch, dass dann, sag ich mal, von Geschäftsführungsebene, Vorstandsebene gesagt worden ist, nein?
Tatsächlich nicht. Also zumindest diesen Abwerbegedanken, den gab es bei uns eigentlich nicht. Also es gibt ja immer eine natürliche Fluktuation, was Mitarbeiter angeht, aber ich glaube, das ist auch total normal. Wir sind tatsächlich von oben so ein bisschen runtergegangen und haben einmal die ganzen Führungsebenen abgeholt und haben die auch geschult und haben gesagt, warum ist es cool, wenn dein Mitarbeiter da mitmacht? Weil das Schlimmste, was wir gedacht haben, was passieren kann, ist natürlich, dass wir die Mitarbeiter schulen, die laufen ganz motiviert los und dann steht dahinter der Chef mit den Händen in der Hüfte und sagt, ja, da ist der Herr Müller schon wieder am Handy und postet über diese Veranstaltung. Und da war halt der Gedanke, denen zu sagen, hey, das ist super, wenn die das machen und im besten Fall geht ihr natürlich mit gutem Beispiel voran und seid auch dabei. Denn sonst funktioniert es nicht und das war auf jeden Fall ein guter erster Step.
Okay, aber wen habt ihr dann als erstes rekrutiert dafür? Also wie seid ihr vorgegangen? Habt ihr gesagt, wir gucken jetzt mal, dass wir hier direkt mal 200 Leute da irgendwie reingekippt kriegen? Oder wäre schön, wenn 5 nur an die Startlinie mitkommen?
Wir haben uns erstmal, ich glaube, es waren damals 7 Leute gesucht, von denen wir wussten, dass die auf jeden Fall schon ein LinkedIn-Profil haben, dass die teilweise auch schon mal einen Post abgesetzt haben und von denen wir gedacht haben, die haben ein spannendes Themenfeld, in dem sie arbeiten, da gibt es viel zu erzählen und sind mit denen erstmal losgelaufen, haben die so ein bisschen ongeboardet, damals noch eher mit einer kleineren Größe an Terminen, die wir gemacht haben, einfach weil wir noch gar nicht wussten, okay, was wollen die Leute dann wissen, was sind die Fragen, und haben gedacht, wir machen jetzt alle gemeinsam so ein bisschen Learning by Doing. Und haben denen dann erstmal gesagt, lauf doch mal los und sagt uns, was für Fragen sind euch gekommen, auf was für Probleme seid ihr vielleicht gestoßen und was braucht ihr von uns, dass ihr das noch besser machen könntet. Mhm. Und haben dann immer regelmäßig Feedback von denen eingesammelt. Und als wir dann von denen sozusagen die Erfahrungswerte hatten, sind wir dann losgelaufen und haben gesagt, gut, jetzt können wir ein offizielles Onboarding aufsetzen und auch noch mehr Leute mit reinholen.
Mhm. Lief das dann auch komplett offiziell? Also wusste so die gesamte Organisation, ey, wir starten da was? Oder war das eher so ein bisschen unterm Radar?
Diese Pilotgruppe haben wir erstmal so ein bisschen unter dem Radar laufen lassen, weil wir ja selber auch noch gar nicht wussten, in welche Richtung geht das. Aber dann sind wir tatsächlich offiziell losgegangen. Wir haben auch nochmal groß mit der Rechtsabteilung alles geprüft. Beim Personalrat waren wir. Die Vorstände wussten Bescheid. Und dann bei der größeren, offizielleren Runde waren dann wirklich alle an Bord.
Okay, aber die Leute, die sieben, die dann gestartet sind, was hatten die für verschiedene Rollen? Oder waren die alle aus einem Bereich? Wie habt ihr da drauf geschaut?
Die waren ganz, ganz unterschiedlich. Also ich glaube, wir hatten jemand aus dem Bereich Digitalisierung und Innovation dabei, der sowieso schon sehr oft und viel gepostet hat. Eine Regionalvorständin damals, wen hatten wir da noch dabei? Ja, noch so ein, zwei Bereichsleiter, aber auch ein, zwei, ich sag jetzt mal normale Mitarbeiter, ohne es doof zu meinen, um so ein bisschen auch den Unterschied mitzubekommen, wie viel Zeit fließt denn da rein, wie viel Zeit haben die Leute auch vielleicht. Deswegen sind wir da relativ breit gestartet, was die Verschiedenartigkeit der Positionen und Bereiche anging.
Hast du selber auch mitgemacht? Also, dass du dann gesagt hast, so, ich gehe jetzt mit gutem Beispiel voran, oder hast du nur die Leute getriezt?
Also, ich habe schon immer gepostet bei LinkedIn. Ich war jetzt nicht selber offiziell als Teil dieser Pilotgruppe, aber dadurch, dass ich das ja immer begleitet habe, war ich schon eng dabei und habe natürlich auch selber meine Erfahrungen zu LinkedIn dabei sammeln können.
Hm. Habt ihr auch Vorstandsebene mit direkt drin gehabt oder kommt die jetzt noch oder ist die schon mit dabei jetzt?
Alle unsere Vorstände außer einer haben tatsächlich ein LinkedIn-Profil und sind da mittlerweile auch sehr emsig dabei und haben jetzt auch für sich den Wert erkannt und dass es auch Reichweite bringt und natürlich auch deren Positionen und Aufgaben super spannend sind, sowohl für Externe als auch natürlich für die eigenen Mitarbeitenden.
Ja, was die dann posten, da müssen wir gleich dann mal nämlich drauf gucken, weil das kann ja tatsächlich spannend sein, aber ich meine, es ist ja auch immer wieder so dieses Thema, was soll ich denn eigentlich posten? Und da gibt's ja wahrscheinlich, ich vermute, du hast zwei, drei Ideen, wie man da vorgehen kann, wenn man genau vor diesem Dilemma steht. Du hast jetzt LinkedIn gesagt. Habt ihr nur LinkedIn in den Fokus gestellt? Wenn ja, warum? Und warum nichts anderes?
Wir haben tatsächlich nur LinkedIn in den Fokus gestellt, einfach weil es ja eine berufliche Plattform ist und man da sehr gut über seinen Job reden kann. Als wir mit der Rechtsabteilung in den Austausch gegangen sind, haben die natürlich gesagt, naja, bei Instagram ist das natürlich nochmal ein bisschen was anderes mit Werbekennzeichnung und Co. Und dadurch, dass es ja da einfach ein bisschen privater zugeht, haben wir gesagt, nee, es gibt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf Instagram oder auf Facebook hin und wieder mal was teilen, berufliches, aber das ist dann nicht Teil des Corporate Influencer Programms.
Okay, also jetzt der Kreissparkasse Köln TikTok-Kanal, müssen wir noch ein bisschen drauf warten dann auch.
Kreissparkasse Köln TikTok-Kanal gibt es tatsächlich, aber
wo der Vorstand sich auch zeigt.
Die zeigen sich da noch nicht, nee, genau, das ist bei uns ausschließlich Team Finance heißen die, das sind so die Beraterinnen und Berater für junge Kunden und die haben unseren TikTok-Kanal inne.
Okay, gab es, das ist auch mal sowas, was, worüber ich dann mal stolper, Angst. Was posten die Leute dann da von Veranstaltungen? Werden da irgendwelche Internas rausgegeben? Oder sehen wir doof aus? Oder dann der weltberühmte Shitstorm, der ja dann irgendwann kommen kann.
Also nicht so offen formuliert. Also ich glaube, es war fürs Gesamthaus einfach ein Learning, was passiert, wenn Mitarbeiter was bei LinkedIn teilen. Aber wir hatten bisher tatsächlich noch nicht eine negative Erfahrung. Klar, die Leute teilen da ihre persönlichen Gedanken, Meinungen, was sie machen, was sie denken. Aber es war noch nie was Problematisches dabei und ich glaube, das war für alle Beteiligten ein Learning, die Leute einfach mal machen zu lassen, weil wir das große Glück haben, dass eben die Leute extrem gerne bei uns arbeiten und auch wirklich angezündet sind, wenn man sagen, ey, wenn du Corporate Influencer bist, dann tust du auch deinem Arbeitgeber was Gutes und dann sagen total viele, oh wow, mega gerne. Und deswegen, also ich glaube nicht, dass einer da irgendwie eine negative Absicht hat. Falls wir da mal was feststellen würden, dann würden wir natürlich das Gespräch suchen, aber da auch eher dann mit konstruktivem Feedback als mit Verboten arbeiten. Hm.
Hattest du denn dann auch Guidelines irgendwie vorbereitet, was die Leute machen sollen, was sie nicht machen sollen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen? Oder?
Also wir haben Social Media Guidelines, da steht natürlich viel drin, wie verhalte ich mich allgemein auf den Plattformen, was zum Thema Netiquette. Dann gibt es natürlich auch noch so ganz klare Regeln wie Interner bleiben Interner, keine Kundendaten, das versteht sich ja eigentlich von selbst, aber das sind immer Sachen, die wir auch nochmal im Onboarding ganz klar sagen, weil natürlich da auch die Fallhöhe für eine Bank extrem hoch ist und ja häufig gar nicht mal das Problem sein muss, dass jemand böswillig vorgeht, sondern dass es einfach passiert. Ich mache ein Foto von mir am Schreibtisch und im Hintergrund ist vielleicht irgendwas offen oder so. Da halt nochmal ganz klar zu sensibilisieren, passt da auf und seid da sehr sensibel und achtet darauf, dass da nichts passiert. Und sonst haben wir mit Kernbotschaften gearbeitet, die aber weniger als Vorgabe, das sollst du tun, gemeint waren, sondern eher, weil wir häufig wahrgenommen haben, dass die Leute gesagt haben, ja, ist das denn was für LinkedIn? Dass wir dann so 5 Sätze waren das, glaube ich, über die Kreissparkasse formuliert hatten. Zum Beispiel, wir sind eine moderne Arbeitgeberin und dass die Leute sich dann überlegen konnten, ah, das will ich vielleicht posten. Und wenn sie sich unsicher sind zu gucken, kriege ich das unter einen von diesen 5 Sätzen drunter? Und wenn ja, dann ist das zu 99% ein gutes Thema für einen LinkedIn-Beitrag.
Und im Zweifelsfall, ja, wenn es nicht gut für LinkedIn ist, merkst du es, weil keiner darauf reagiert. Genau. Oder die Reaktionen irgendwie total negativ sind. Also kann man ja ein bisschen sich mal ein blaues Auge abholen.
Kann auch mal passieren.
Das Schlimmste, was ja passieren kann, ist, dass es keiner sieht.
Also. Ja, eben. Also das ist bisher aber tatsächlich noch nicht vorgekommen, sondern die sind meistens, wenn sie dann den ersten Post machen, den LinkedIn ja auch häufig belohnt, um den Leuten so ein bisschen zu sagen, hey, bleib mal dran, macht ja Spaß. Dann sind die meisten wirklich so, boah, ich habe ja erst 100 Kontakte, aber das haben jetzt 2000 Leute gesehen. Dann sind die da wirklich begeistert und da vielleicht auch nochmal, uns geht's gar nicht darum, dass jetzt einer krass viral geht irgendwie mit einem einzigen Post, weil wir lieber kontinuierlich mit kleineren Reichweiten auf Dauer Sichtbarkeit schaffen und ein authentisches Bild zeichnen ist, dass wir da jetzt irgendwie 2 Posts im Jahr haben, die durch die Decke gehen und dann sonst passiert gar nichts.
Warst du, als du hast das Ganze ja angeschoben und dann hast du auch die Leute zusammengeholt, mit denen gearbeitet und dann sind die irgendwie an die Startlinie gegangen und sind dann aktiver geworden. Warst du da nervös am Anfang, ob das Ganze aufgeht?
Nee. Gar nicht. Also da habe ich wirklich echt ein Urvertrauen in meine Kolleginnen und Kollegen gehabt, dass das gut klappt. Wir haben auch immer gesagt, und das ist auch eigentlich mein Key-Learning, wenn die sich nicht sicher fühlen, dann machen die das nicht. Und deswegen haben wir halt immer gesagt, wenn du eine Frage hast, wenn du dir nicht sicher bist, wenn du nicht weißt, ob das Thema passt, wenn du dir nicht sicher bist, ob das, was du geschrieben hast, gut ist, bitte ruf uns an und frag uns. Gar kein Problem. Wir gucken mit dir drüber, wir brainstormen mit dir. Und das hat auch extrem gut geklappt. Und man könnte jetzt vielleicht denken, dass man nichts anderes mehr macht, als nur noch Beiträge Korrektur zu lesen. Aber es ist wirklich gar nicht so. Schon alleine dieses Wissen, ich kann fragen, wenn ich mir unsicher bin, das hat da wirklich echt viel bewegt. Und dann kommt auch die Sicherheit eigentlich mit dem Tun. Und dann erkennen die Leute auch ihren Wert und was das für sie bringt und dass es mega Spaß macht. Und dann läuft's.
Also haben die jetzt auch nicht Angst, dass die LinkedIn-Polizei Sarah dann um die Ecke kommt und dann
nein.
Guck mal, was du da gepostet hast, also echt.
Nee, also wir haben auch so eine interne Chatgruppe, wo man dann nochmal sagen kann, hier, ich habe einen Post gemacht, vielleicht wollt ihr mal reingucken und dann motiviert man sich gegenseitig und da gucken die schon auch drauf, weil die ja auch schon wissen, wer hat mit mir da im Onboarding gesessen und wer ist da noch so dabei. Und dann entsteht da eine total schöne Vernetzung auch untereinander.
Macht ihr es dann auch, ich meine, wenn dann ein Post abgesetzt wird, dass ihr halt eben auch guckt, okay, sorgt mal ein bisschen für Engagement, ein bisschen Kommentare darunter. Okay, die schönen LinkedIn-Pots funktionieren dann intern.
Ja, also auch
ich meine, ist ja auf einem harmlosen Level wahrscheinlich.
Genau, wir als Social-Media-Team sind dann natürlich auch immer drauf und dran, da zu motivieren und dann zu liken, zu kommentieren, dass die Leute auch Spaß dran haben.
Wenn du jetzt zurückschaust, Wann habt ihr gestartet mit dem Programm?
Die Pilotgruppe, das war, glaube ich, 2021. Dann hatten wir nochmal 24 so diese kleine rechtliche Klärung, wo wir so ein bisschen zurückgefahren haben. Und dann sind wir dann Anfang letzten Jahres nochmal wieder mit neuer Power komplett durchgestartet und haben dann auch alle, die schon mal ongeboardet waren, nochmal neu rechtlich ongeboardet. Und jetzt geht's richtig los.
Jetzt geht's richtig los. Was würdest du beim Setup von damals anders machen? Also wenn du jetzt so auf dem Stuhl von einer Hörerin, einem Hörer sitzt und die sagen so, ja, ich würde das jetzt auch gerne bei mir starten. Welche Fehler hättest du gerne vermieden?
Ich glaube tatsächlich, diese rechtliche Klärung ist eine ganz wichtige Sache, weil 4 Rechtsanwälte, 5 Meinungen und das sieht halt wirklich jedes Haus und jede Rechtsabteilung anders. Und wenn man wirklich auch als Unternehmen dahinter stehen will, dann muss das einfach geklärt sein. Welches Impressum dürfen die nutzen? Wie erkläre ich denen, wie Werbung zu kennzeichnen ist etc.? Ich glaube, das ist so das Allergrößte. Und das ist aber nicht, was ich anders machen würde, sondern was ich immer wieder so machen würde, ist einfach die Führungskräfte abzuholen, dass alle Beteiligten Bescheid wissen, was auch die Vorteile davon sind. Weil Skepsis, vor allem in höheren Ebenen, kann das, glaube ich, ganz, ganz schnell kaputt machen, dass da irgendwie eine Angstkultur entsteht und eine Unsicherheit. Und man muss halt wirklich viel Sicherheit vermitteln. Das ist, glaube ich, echt ganz wichtig.
Okay, also rechtliche Klärung, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Gibt es da so bestimmte Punkte, wo du sagst, da unbedingt drauf achten oder halt eben auch im Umgang mit Juristen, wo du sagst, okay, da habe ich jetzt was dabei gelernt. Du hast gerade schon gesagt, also 4 Anwälte, 5 Meinungen.
Genau, also das muss man einfach wirklich mit der eigenen Rechtsabteilung oder halt mit einem externen, im besten Fall natürlich irgendwie Medienanwalt klären. Impressumspflicht ist immer ein großes Thema, Werbekennzeichnung und natürlich alles, was rund um den Datenschutz, Urheberrechte mit Bildern, KI ist auch immer ein großes Thema. das sollte auf jeden Fall klar sein vorher.
Und ihr seid gestartet mit 7 Leuten, die du dann wahrscheinlich gezielt angesprochen hast. Genau. Und gesagt, die passen ganz gut. Wie habt ihr danach die Rekrutierungsphase gemacht?
Wir haben für uns überlegt, was entspricht uns denn? Weil ich glaube, das ist extrem wichtig, dass so ein Corporate Influencer Programm auf das Unternehmen passt. Und wir haben einfach gesagt, okay, wenn wir jetzt hier aus über 3000 Mitarbeitenden uns so eine elitäre Gruppe von 15 Leuten irgendwie rauscasten, dann entspricht das einfach nicht der Vielfalt des Unternehmens, was wir haben. Weswegen wir von Anfang an diesen breiteren Ansatz gefahren sind und gesagt hat, jeder, der Lust hat, kann sich erstmal dieses Onboarding anhören und kann dann entscheiden, habe ich Bock darauf, will ich mitmachen oder lasse ich das? So dass wir jetzt mittlerweile bei, ich glaube, 63 Corporate Influencern sind. Und jetzt wäre der nächste Step für uns, das nach oben so ein bisschen spitzer zu machen. Also jetzt haben wir so die breite Masse, von denen manche mehrmals in der Woche was posten, andere aber vielleicht auch nur 2-mal im Jahr. Und jetzt halt zu gucken, wer sind die Leute, die wirklich Bock haben, ein bisschen weiterzugehen, sich da tiefer reinzufuchsen und die auch die Kapazität haben, weil das ist natürlich immer wichtig, dass nicht der eigentliche Job auf der Strecke bleibt dabei und mit denen dann nochmal tiefer zu gehen, in Workshops zu gehen, wie kann ich vielleicht zu Themen kommen, wie kann ich nochmal so ein bisschen an der Gestaltung meines Beitrags drehen, dass der vielleicht noch ein klein bisschen mehr Reichweite bekommt und da dann so ein bisschen das nach oben hin aufzubauen.
Was ist so deine Erfahrung? Wer sind eigentlich die Champions von so einem Programm? Hast du da so ein Bauchgefühl für, wenn du jetzt irgendwie deine 60 Leute da, 63 Leute hast, dass, oder neue Leute dazukommen, dass du direkt sagen kannst, das wird was?
Ich glaube, meistens sind es die, die vorher auch schon mal was gepostet haben. Also wir gehen ganz unterschiedlich vor. Die Leute schreiben uns an und sagen, wir haben Bock, dann laden wir die ein. Wir sprechen aber auch natürlich Leute an, die wir entweder auf Veranstaltungen treffen oder bei denen wir schon mal sehen, dass da was auf LinkedIn passiert und sagen, hey, willst du es dir nicht mal anhören? Und die, die wirklich selbstständig schon mal Posts auch gemacht haben vor dem Onboarding und von denen man so merken kann, okay, die haben Bock auf die Plattform, die sind da irgendwie angeknipst und wollen da was machen. Das sind auch, glaube ich, die, die dann dranbleiben und wirklich kontinuierlich weitermachen, weil Kontinuität ist ja bei LinkedIn einfach super wichtig. Wenn du regelmäßig was machst, dann baut sich auch die Reichweite auf und dann ja kreierst du dir quasi deine Community. Und ich glaube, das ist dann wirklich Champions League, da regelmäßig zu posten und auch zu wissen, was muss ich schreiben und wie ziehe ich mir jetzt die Leute ran, die da wirklich Interesse haben an meinem Themengebiet.
Gibt es bestimmte Jobkategorien, Jobfelder, wo du sagst, die sind besonders gut geeignet, aber hat vielleicht keiner auf dem Schirm? Also Vorstand ist irgendwie so naheliegend. Da haben wir auch mal die großen Beispiele wie Tim Höttges oder sowas. Gibt es andere Profile, wo du sagst, total spannend fahren die Leute, also die haben total Bock, sich zu zeigen und die haben auch, liefern einen Mehrwert, dass irgendwie auch auf LinkedIn das total gut funktioniert.
Also schon spontan fallen mir da jetzt 2 große Gruppen ein. Das sind natürlich alles aus dem Bereich Firmenkunden, weil natürlich da auch die Kundschaft super krass auf LinkedIn vertreten ist und da auch einfach viel passiert. Da gibt's viele Messen, da gibt's viele Veranstaltungen. Die haben auch wirklich inhaltlich echt, echt viel, was die präsentieren können, was natürlich eigentlich in jedem Bereich der Fall ist. Aber ich glaube, die haben da auch nochmal eine gute Vernetzung mit der Kundschaft auf LinkedIn. Und unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Digitalisierung und Innovation. Die sind auch inhaltlich. Da ist auch ein Kollege, der da, weiß gar nicht, ob wöchentlich, doch ich glaube wöchentlich, auch so eine Art Newsletter hat, wo er dann nochmal so die Digitalisierungs-News der Woche zusammenfasst. Und das findet natürlich Anklang bei der Followerschaft und auch bei den Mitarbeitenden.
Gebt ihr dann auch solche Empfehlungen, welche Themen irgendwie besonders gut funktionieren oder sagt ihr einfach nur, lauft mal frei?
Also wenn die auf uns zukommen, dann brainstormen wir total gerne über Themen, aber viele haben auch schon eigene Ideen und für dieses Jahr planen wir dann so eine Art, ich sag jetzt mal, von der Idee zum Post-Workshop oder von deinem Arbeitsplatz, wie kriege ich denn aus meinem Daily-Doing Post-Ideen generiert, dass wir dafür die sagen, boah, ich habe eigentlich total Lust, aber irgendwie fehlt mir noch so ein bisschen der Pack an, da nochmal ein bisschen zu unterstützen.
Bei LinkedIn-Posts, so wenn ich mir meinen Feed anschaue, Selfies vorm Rechner sind ja irgendwie, das, also geht ja
ist
nicht.
Ist ein Ding.
ja, sind schon mal 1-2 auf die Idee gekommen, das zu machen. Gebt ihr da auch Anleitungen oder macht ihr Fotoshootings mit den Leuten? Also wie sorgt ihr dafür, dass die auch Bildmaterial haben? Weil ich meine, es sorgt ja für Reichweite, ob sinnvoll ist, anderes Thema. Aber ja, macht ihr da was?
Das meiste machen die tatsächlich selbst. Wenn ja schon mal größere Veranstaltungen sind oder wir mit denen schon mal vorher ins Brainstorming gegangen sind oder jetzt ein paar Kolleginnen und Kollegen sind, dann fahren wir auch schon mal mit raus und sind dann dabei und begleiten das schon mal fotografisch. Aber das meiste machen die tatsächlich selbst.
Okay. Auch mit dem Selfie vorm Rechner.
Auch mit dem Selfie vorm Rechner, genau. Aber das ist halt eben meistens das, was nochmal deutlich authentischer ist, als wenn man da irgendwie so gerade sitzt und irgendjemand hält dann die Kamera drauf. Dann wirkt es meistens halt wirklich einfach natürlicher, wenn die das selber machen.
Sehr gut. Du hast vorhin schon einen ganz spannenden Punkt angesprochen. Ich habe letztes Jahr mit der Caro Durst von der Hochschule Ansbach immer einen Podcast aufgenommen zum Thema Corporate Influencer, weil die haben eine Befragung dazu gemacht. Und da war 60% der Motivationsgründe Zugehörigkeitsgefühl. Also das mit Abstand größte Motiv ist Zugehörigkeitsgefühl. So, du hast jetzt, glaube ich, auch selber schon 2-3 Jahre Kreissparkasse Köln irgendwie auf dem Buckel.
Ja.
Genau. Das ist ja bei euch irgendwie so ein Riesenthema. Mhm. Die anderen Gründe sind 28% Anerkennung und 12% Support vom Unternehmen. Also am höchsten Zugehörigkeit, dann Anerkennung, dann eigentlich die Unterstützung vom Unternehmen. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen?
Zugehörigkeitsgefühl auf jeden Fall. Also wir merken auch einfach in der Unternehmenskultur totalen Boost, seit wir das machen, weil die Leute einfach voneinander mitbekommen. Wir haben ein extrem großes Geschäftsgebiet, so groß wie Mallorca. Und wenn an der einen Seite jemand was macht und an der anderen Seite, dann kriegen die das im Zweifel überhaupt nicht mit. Oder es ist halt wirklich, wenn jemand im Oberbergischen Kreis arbeitet, dann ist es halt die zentralen Bereiche in Köln. Die wissen teilweise überhaupt gar nicht, was die Leute machen. Und jetzt lesen die auf dieser Plattform voneinander und merken, ah, okay, wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Kreditvertrag losschicke, dann kommt der bei der Person an und das und das macht die damit. Wow. Und da entsteht, glaube ich, nochmal eine ganz andere Form von Zugehörigkeitsgefühl. Und Sichtbarkeit ist natürlich auch einfach mega cool, weil man sich dadurch natürlich zeigen kann, was kann ich, was bin ich für ein Typ. Und das funktioniert natürlich auch richtig gut.
Also ist das für die Leute, dass beim Thema Motivation, was so zum Thema Anerkennung angeht, das geht ja Richtung Karriere dann auch. Das heißt, du bist sichtbarer im Unternehmen. Artikulieren die Leute das, dass sie sagen, ja, das ist schon für mich schon so ein Faktor, oder ist das eher so unterschwellig?
Ich würde sagen, eher unterschwellig. Mhm. Also ich glaube, die größte Motivation ist echt die Verbindung zu den anderen Kolleginnen und Kollegen und halt auch mit etwas, was auch für mich positiv ist, meinem Arbeitgeber was Gutes zu tun, weil das finden die Leute wirklich echt klasse und die arbeiten wirklich einfach gern da und zeigen das auch gern. Und das ist für uns natürlich ein Riesengewinn. Also bei mir hat noch nie jemand gesagt, ja, okay, was kriege ich jetzt dafür, dass ich das mache? Und das kenne ich aus anderen Unternehmen ganz, ganz anders, dass sie dann sagen, ja, kriege ich dann auch ein Handy und kriege ich dann mehr Zeit, mehr Geld. Und das ist bei uns halt wirklich nicht der Fall.
Also keine Incentives, keinen Bonus, nix.
Nee.
Okay, pure Motivation.
Pure Motivation.
Das ist
also
schlimm.
Ich weiß, dass wir uns da sehr, sehr glücklich schätzen können, dass es der Fall ist. Ja, aber ich glaube, das ist halt wirklich so dieses, ich habe eine sinnstiftende Tätigkeit und bin irgendwie in einem Unternehmen, in dem ich mich wohlfühle und dann mache ich das gerne. Also großes Glück für uns.
Kann ja so einfach sein manchmal.
Absolut.
So, du hast jetzt auch gesagt, da sind Leute dabei, die machen so 2 Posts im Jahr. Ich meine, die wird man jetzt nicht per se als Corporate Influencer bezeichnen, weil das ja irgendwie unter der Wahrnehmungsschwelle dann auch ist. Wenn dann, jetzt haben wir nehmen jetzt hier Mitte, Ende Januar auf. Der Quitters Day war schon, dass, glaube ich, über 30% ihre guten Vorsätze jetzt schon verworfen haben bis zum Ende, ich glaube, 50% haben wir jetzt überschritten. Aus, und bis zum Ende des Monats, Ende Januar, sind es 80%, die ihre guten Vorsätze verworfen haben. Wir können ja gleich mal über deine reden. Nee. Wenn Leute dann mit Euphorie starten, die hauen dann einen Post nach dem anderen raus und auf einmal merkst du das App total ab und die sind ja irgendwie zu viel, jetzt gerade zu viel auf dem Schreibtisch und morgen mache ich den nächsten Post ganz bestimmt und nächste Woche starte ich wieder richtig durch. Wie geht ihr damit um? Also kommst du da mal vorbei und sagst, jetzt wird's mal Zeit oder?
Auf die Einzelperson tatsächlich nicht, aber wir merken schon, dass die manchmal einfach vergessen, dass es LinkedIn gibt teilweise. Und da haben wir so eine Art, wir nennen es immer Wissensnugget. Es kommt immer einmal im Monat. Wir haben wöchentlich so einen Ausblick, heißt es bei uns, wo die Informationen der Woche an alle rausgehen. Und da gibt's dann so eine Art LinkedIn-Wissensnugget. Was bringen gute Kommentare? Wie baue ich einen Beitrag auf? Brauche ich eigentlich ein Premium-Profil? Und da wird dann immer so ein bisschen Wissen rausgegeben, dass die Leute sich so erinnern, ah, da gab es ja diese Plattform. Und das hat auch wirklich immer sehr, sehr gute Aufrufe. Und danach kommt dann häufig auch was. Aber wir gehen jetzt nicht bei der Einzelperson klingeln und sagen, du hast jetzt aber schon wirklich lange nichts gemacht, weil wir erstmal froh sind über alle, die Lust haben, sich das Onboarding anzuhören und die sagen, okay, ich kann mir vorstellen, das zu tun. Und bei den meisten kommt es einfach irgendwann zur gegebenen Zeit. Und dann rufen die auch irgendwann an und sagen, ah, ich habe jetzt schon lange nichts gemacht. Ich bin da jetzt nächste Woche da und da. Meinst du nicht, das ginge? Und dann sagen wir, ja klar, auf jeden Fall geht das. Und dann lernen die halt auch einfach mit der Zeit, wie ein Post gut funktioniert. Und dann gibt's halt die, die wirklich bei ihren wenigen Posts bleiben. Das ist auch total okay, weil wir sagen halt immer, es nützt uns allen nichts, wenn wir die jetzt drillen und die denken, jetzt muss ich schon wieder einen Post machen. Jetzt kommt, steht hier schon wieder das Social Media Team mit erhobenem Zeigefinger. Weil dann geht halt auch die Authentizität verloren. Weil das, was uns halt am allerwichtigsten ist, dass wir ein authentisches, echtes Bild von der Kreissparkasse in all ihren Facetten zeichnen. Und ich glaube, das funktioniert halt nicht über mach doch nochmal, sondern wirklich, wenn die Leute auch das Gefühl haben, sie haben jetzt was zu erzählen. Mhm. Und ich glaube, das kommt dann halt und bei manchen kommt es mehr, bei anderen kommt es weniger.
Mhm. Was sagst du denn, was die zu erzählen haben? Weil es gibt ja von Gary Vaynerchuk, gab es glaube ich, die so don't create, document. Also dokumentiere einfach deinen Arbeitsalltag. Ist für die meisten ja irgendwie vielleicht auch viel spannender. Also was gibt ihr so an Tipps raus, was die Leute dann eigentlich zeigen und erzählen sollen?
Prinzipiell sagen wir, dass man eigentlich bei allem irgendwas zeigen kann. Es ist schon halt auch viel Arbeitsalltag, aber auch halt angereichert mit Mehrwert immer. Pack deine persönliche Meinung rein. Zeig zwar, was du machst, aber auch, was vielleicht eine Hürde für dich war, was vielleicht auch mal schiefgegangen ist. Also, dass man eben nicht nur sagt, ich freue mich, heute mitteilen zu können, das, sondern dass es halt wirklich auch für die Leute, die das lesen, etwas zu bieten hat und nicht nur, dass man denkt, ah, jetzt hat er zum dritten Mal gesagt, wie ein Arbeitstag aussieht. Schön, langsam weiß ich's. Sondern wirklich das, wo man denkt, was möchtest du anderen zeigen, worauf du stolz bist in deinem Arbeitsalltag? Bei den Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb ist es halt super oft, dass die zum Beispiel viel Spendengelder rausgeben in die Region und dann sagen, hey, wir konnten hier schon wieder irgendjemanden supporten und warum macht mich das jetzt selbst stolz? Ah, weil es ein Fußballverein ist und weil ich selber auch schon super lange Trainer in einem Verein bin. Also, dass man halt wirklich einfach diese persönlichen Sachen damit reinwebt. Weil die gibt's ja wirklich bei jedem und die sind bei jedem unterschiedlich. Und das ist, glaube ich, auch das, womit man sich dann eben differenziert von all den anderen Leuten.
Das ist wahrscheinlich auch das, was die Leute am meisten unterschätzen, wie interessant eigentlich das echte Leben ist. Und ich meine, wenn man bei die Instagram-Creator mit vielen Followern, die erzählen auch eigentlich relativ viele banale Sachen.
Absolut.
Das ist einfach nur diesen Blick unter die Haube oder Blick so hinter die Kulissen mal so auch zu ermöglichen.
Ja, total. Also das ist wirklich, dass viele dann sagen, weiß ich nicht, ob das jemanden interessiert. Doch, doch. Versuch's mal.
Und du wirst es rausfinden. Ne? Und das Schlimmste, was passieren kann, mal wieder, es sieht keiner. Weil,
absolut.
Ja, dann hast du auch nichts verloren.
Dann hat man absolut nichts verloren. Aber das ist halt auch, was wir versuchen, immer mitzugehen, zu sagen, sei nicht demotiviert, wenn mal ein Beitrag ist, den nicht so viele Leute sehen. Weil manchmal kann man es nicht extrahieren, woran es jetzt gelegen hat. Also manchmal ist es auch einfach das richtige Timing, Quäntchen Glück, ein Beitragsthema, was wirklich an diesem Tag gerade irgendwie den Nerv trifft und zwei Tage später vielleicht schon wieder nicht. Das ist einfach total normal, dass man halt diese Schwankungen in seiner Reichweite drin hat. Und nur weil der erste Post jetzt mal durch die Decke gegangen ist und der zweite vielleicht nicht, heißt das nicht, dass man als Mensch weg vom Fenster ist, sondern dass es vielleicht einfach mit diesem einen Beitrag nicht geklappt hat. Ich hatte auch schon Beiträge, wo ich gedacht habe, okay, der ist es, der wird super gut funktionieren und dann war er wirklich räudig in der Reichweite und umgekehrt. Also da ist ja LinkedIn manchmal auch wirklich eine Überraschungsbox.
Kann ich bestätigen. Ich vermute auch jeder, der jetzt hier gerade zuhört, kennt dieses Erlebnis. Denkt so, boah, ich habe hier 2 Stunden Arbeit reingesteckt, Daten gesammelt, keine Ahnung was und dann nix.
Ja, 20 Likes.
Ja.
Ja.
Etwas ernüchternd dann manchmal. Aber da sind wir doch direkt beim Thema Kennzahlen. Also Reichweite ist das, wo die Leute bei euch auf dem Programm in erster Linie drauf schauen? Ist das so, wo die drüber diskutieren?
Ja, also ich glaube, Reichweite ist natürlich das, was einem immer irgendwie angezeigt wird, neben den klassischen Likes, Kommentaren, Shares und Co. Und ich glaube, da ist die Quantität schon nochmal bei denen natürlich das, was das erste ins Auge fällt. Und wir versuchen das dann immer so ein bisschen einzuordnen, zu sagen, hey, auch wenn die Zahl vielleicht nicht super hoch ist, aber du hattest 2 Kommentare von Leuten, die das irgendwie nochmal positiv bestärkt haben, dann ist das kein Verlust, nur weil dein Beitrag jetzt nicht so viel Reichweite hat. Aber das erfordert natürlich schon viel Einordnung auch. Mhm. Wobei wir tatsächlich wenig noch über das gesamte Programm hinweg messen.
Okay.
Also ich gehe jetzt nicht am Ende des Jahres einsammeln und sage, schickt mal alle eure Analytics rüber. Auch wenn das natürlich mich als zahlenliebenden Mensch sehr glücklich machen würde. Aber es ist natürlich bei so einer großen Gruppe auch nicht immer so einfach, dass man dann schon all die Sachen bekommt. Aber ja, ich glaube, die Sichtbarkeit ist natürlich immer noch das Maß der Dinge so ein bisschen.
Es ist die leichteste Metrik auf jeden Fall. Klar, darüber zu diskutieren, welche Wirkung hat das? Anderes Thema dann auch, was bringt mir die Reichweite? Sind das Sachen, die bei euch hinterfragt werden, dass die Leute sagen, ja, nett, dass wir jetzt hier ein paar tausend mehr Aufrufe haben, aber was bringt uns das eigentlich? Zahlenliebende Menschen, dann kommt irgendwie dann kommt das Finanzressort und sagt, ja, was bringt uns das Ganze, dass wir die Arbeitszeit der Leute hier total verschwenden dafür, dass die uns ein bisschen Sichtbarkeit bringen? Wie viel mehr Verträge verkaufen wir denn dadurch?
Ja, das ist natürlich, also dieses Markenbild, was wir zahlen, das ist natürlich einfach sehr, sehr schwer zu messen, weil wir machen natürlich keine direkten Verkäufe über LinkedIn, auch die Vertriebskolleginnen und Kollegen nicht. Aber was wir halt schon immer gesagt haben, das betrifft nicht nur das Corporate Influencer Programm, sondern alles, dass halt Markenbildung gerade bei einer Nicht-Love-Brand natürlich extrem wichtig ist und dass wir uns einfach positionieren als das, was wir sind und wie wir sind und dass dann, wenn irgendwann ein Bedürfnis aufkommt, die Leute sich erinnern, über die Crashbar-Kasse habe ich ja viel gelesen, vielleicht wäre die eine Option für mich. Und das haben wir einfach von Anfang an sehr, sehr hoch aufgehangen, dass wir gesagt haben, das wird nicht sein, was wir in Abschlusszahlen messen können. Aber Branding ist absolut nicht zu unterschätzen und das zählt halt da eben mit ein. Bitte vertraut uns, dass das eine wichtige Sache ist und ein wichtiges Puzzleteil zu all den anderen Sachen, die man ja sonst noch in diesem Bereich macht. Genau.
Hast du denn für dich so ein Ranking, dass du guckst, wer wie oft gepostet hat? Könnte man ja eigentlich auch so ein schönes Dashboard machen, wer war am fleißigsten?
So eine Strichliste? Nee, ich habe keine Strichliste, aber dadurch, dass ich selber einfach extrem viel auf der Plattform unterwegs bin, weiß ich schon sehr gut, wer die sind, die regelmäßig posten und wer eher die sind, wo hin und wieder mal was kommt. Und auch dadurch, dass ich die Leute ja teilweise schon von vorher kenne, dass ich sie im Onboarding erlebe, teilweise mit den Leuten ins Gespräch komme, da hat man schon ein Gefühl, bei wem ist auch noch mehr möglich. Also bei wem lohnt es sich jetzt nochmal zu kitzeln? Und was sind die Leute, die vielleicht von Anfang an ein bisschen zurückhaltender sind? Und da kann man das schon ganz gut einschätzen.
Mhm. Gibt ihr auch irgendwie toolseitig irgendwie Empfehlungen, was die Leute nutzen sollten? Auch was das ganze Thema AI angeht, also Content-Erstellung. Habt ihr da irgendwelche Vorlagen, Custom-GPTs, wie auch immer, die ihr den Leuten an die Hand gibt?
Haben wir tatsächlich nicht. Also wir sagen immer, macht euch KI zunutze, einfach, dass ihr nicht vor dieser leeren Seite sitzt. Weil das ist halt häufig, glaube ich, das Problem, dass die Leute sagen, ich mache jetzt einen Post. Und dann denken, oh Gott, wie soll ich denn jetzt anfangen? Gerade wenn noch nicht so ein tiefes Know-how über, wie baue ich denn den Beitrag auf, herrscht, dann einfach mal zu sagen, was will ich denn überhaupt sagen? Gib mir mal eine Vorlage, aber schon immer sehr darauf fokussiert zu sagen, bitte kopiert das nicht einfach und postet es. Weil es ja wirklich, also da ist ja echt KI wirklich so unterwegs, dass es ja sehr, ich sag mal, glatt gebügelt ist. Und das dann einfach nochmal zu nehmen, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier was, womit ich arbeiten kann, aber es dann nochmal das eigene Wording reinzubringen, die eigene Perspektive, weil das kann die KI halt de facto nicht wissen. Wir sagen immer, dass wir davon abraten, irgendwelche verklausulierten Schriftarten und Co. zu nehmen, einfach aufgrund der Barrierefreiheit. Genau, und das ist eigentlich die Vorgabe, die wir geben, aber es gibt jetzt keinen Custom-GPT etc.
Okay, und andere Tools, die ihr denen irgendwie an die Hand gibt, welche LinkedIn-externen Tools oder Sales Navigator, irgendwas im Einsatz?
Nee, das auch nicht. Eine Canva-Schulung gibt es immer, dass wir sagen, hier könnt ihr euch mit relativ wenig Grafikdesign-Know-how was Visuelles zusammenbasteln, was auch cool aussieht. Und das wird eigentlich immer super gerne angenommen und sonst so authentisch und echt wie möglich.
Sehr gut. Das klingt schon mal gut. Also Custom GPTs ist sowas, was wir häufiger sehen, dass damit jetzt gearbeitet wird, einfach das bestimmte Wordings oder auch Kontrolle darüber, Rechtschreibung etc. Aber da halt eben auch das Problem, schmeiß erstmal die ganzen Emojis raus, schmeiß die ganzen Bindestriche raus und so. Ja, schwierig. Wie zeigst du das Programm intern? Also Vorstand wird wahrscheinlich auch irgendwann mal fragen, so, hör mal, Sarah, was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Oder was bringt uns das Ganze dann? Jetzt kommen sie ja mit ein bisschen mehr an Bord, dann ist das nicht mehr so schwer. Also wie war so dieses Reporting auch anfangs nach innen, um zu zeigen, wir sind auf einem guten Weg, das Ganze macht Sinn, ich möchte gerne weitermachen damit?
Ja, wir hatten tatsächlich eine sehr große Social-Media-Wandel in den letzten Jahren und da war der Vorstand auch eng dabei. Und da war auch das Corporate Influencer Programm natürlich ein Teil davon und haben das da wirklich nochmal aufgedröselt, haben gesagt, wie kommen wir zu der Erkenntnis, dass es für uns sinnvoll ist? Wie wollen wir das machen? Warum ist es für uns gut, dass die Mitarbeiter alle dabei sind? Und da hatten wir das große Glück, dass die einfach von Anfang an wirklich gesagt haben, alles klar, wir vertrauen euch da, legt los. Und das war natürlich für uns der bestmögliche Output, dass wir da direkt weitermachen konnten. Und jetzt sind ja fast alle von denen auch selber am Start und dadurch, dass die dann auch selbstständig sehen, okay, wie funktioniert so ein Beitrag, wie groß ist das Interesse da wirklich? Ich glaube, das hat der ganzen Sache auch nochmal so einen Boost gegeben.
Hat schon mal jemand aus diesem Corporate Influencer Programm das Unternehmen verlassen in der Zeit?
Ich glaube tatsächlich nicht, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, weil es halt eben häufig auch die Loyalen sind. Aber selbst wenn es vorkommt, ist es selten, dass irgendwie was mit bösem Blut passiert. Und ich glaube, sonst ist das einfach der ganz natürliche Gang der Dinge. Also ich kann auch ein Unternehmen verlassen und trotzdem irgendwie total cool noch damit sein und einfach für mich den nächsten Step gehen wollen. Und dann finde ich auch nicht, dass das der Authentizität Abbruch tut, wenn dann jemand 2 Monate später auf einmal über ein anderes Unternehmen postet und da dann auf einmal glücklich ist. Also ich glaube, wir wissen, was wir als Unternehmen können, was wir vor allem auch als Arbeitgeber können. Und da ist das einfach der natürliche Gang der Dinge, dass das mal passiert.
Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es ja auch eine gute Chance, sich als ich meine, wenn jemand das Unternehmen verlässt, kann man als Arbeitgeber sagen, ja, so ein bisschen, wir sind Verlierer, weil wir da gerade jemanden verlieren. Ist ja auch die Art und Weise, wie man damit umgeht und ob man dann jemanden dann die Credits gibt und halt eben die Person nochmal abfeiert, so als Unternehmen oder vom Team aus, kann man ja eigentlich sogar als super Chance nutzen, sich auch so zu zeigen, wie man ist.
Genau, aber genauso funktioniert es ja auch andersrum. Also wir haben auch Kollegen, die vorher bei anderen Banken oder auch bei ganz anderen Unternehmen gearbeitet haben und da halt auch aktiv auf LinkedIn waren und das jetzt bei uns weiterführen. Also ist dann für uns der Win. Also ich glaube, so ist einfach der Gang der Dinge in der Wirtschaft.
Das klingt relativ entspannt, ja. Zumindest. So, was sind die wichtigsten Learnings, die du jetzt so mitgenommen hast? So 2, 3 Punkte, wo du sagst, wenn ihr jetzt damit startet oder eure gerade irgendwie mit dem Programm struggelt, das würde ich machen.
Punkt 1 ist, nicht einfach ein Corporate-Influencer-Programm eines anderen Unternehmens nehmen und das in mein Unternehmen überstülpen. Also guckt immer, wie ist mein Unternehmen drauf, was brauchen die Leute da und wie muss ich mir dieses Programm zusammenbauen und modifizieren, dass es auf mein Unternehmen passt. Punkt 2, holt euch die wichtigsten Personen im Unternehmen relativ früh an Bord, dass die das mittragen, dass die wissen, warum ist das wichtig und was nützt uns das als Unternehmen. Und das Dritte ist, gebt den Leuten Sicherheit, weil wenn die sich nicht sicher fühlen, dann machen die das nicht. Bietet Unterstützung an, leitet die da durch, gebt denen Sachen an die Hand, womit die arbeiten können, dass die sich wirklich gut vorbereitet fühlen, auch loszulaufen, weil nur mit Sicherheit kriegt man da wirklich auf die Beine, weil sonst verpufft es irgendwo in der Luft oder verliert sich im Sande. Ich glaube, das wären so meine 3 Hauptlearnings.
Und jetzt machen wir mal fast forward. Wo geht euer Programm hin? Wo steht ihr dann so in den nächsten 2, 3 Jahren? Was passiert da denn noch alles? So, Stand jetzt 63 Leute. In 2 Jahren, wie viel sind's?
Also wir sind ja jetzt erstmal so in die Breite gegangen. Das machen wir auch weiter so. Es gibt immer einmal im Quartal ein Onboarding und das ist auch weiterhin gut besucht. Also wie viele es dann wirklich in 3 Jahren sind, keine Ahnung. Aber der nächste Step wäre nach oben halt nochmal so ein bisschen spitzer in der Pyramide zu werden und wirklich die Leute, die richtig Bock haben, die schon gut unterwegs sind, auch nochmal ein bisschen mehr zu schulen, nochmal Workshops mit denen zu machen, dass wir in die Breite jetzt in der Kontinuität nochmal ein bisschen uns steigern können. Das ist so mein 2026 Corporate Influencer Goal.
Sehr schön. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Mit Sarah Simons von der Kreissparkasse Köln habe ich darüber gesprochen, wie man als mittelständisches Unternehmen, was nicht unbedingt per se das fancyste Produkt der Welt hat oder die Produkte, ein Corporate Influencer Programm aufzusetzen. Und ich bin mit der These gestartet und Sarah hat sie zum Glück bestätigt, dass Corporate Influencing Stellen vom Gehirn erreicht, wo die klassische Markenkommunikation nicht hinkommt. Und was ich noch sonst alles mitgenommen habe, fasse ich jetzt mal hier zusammen. Es geht sehr, sehr stark um Authentizität, um Markenwahrnehmung. Das heißt, man zeigt so ein bisschen mehr Einblicke in das Unternehmen. Wie ticken wir eigentlich? Was sind das da für Menschen? Auch von Anfang an unterschiedliche Bereiche mit reinzuholen, dass nicht nur irgendwie die Kommunikationsabteilung da sitzt und Pressemeldungen verliest, sondern dass man halt eben auch aus verschiedensten Bereichen, sei es halt eben Digitalisierung, was gut funktioniert, HR, Marketing, Vorstand möglichst auch irgendwo mit reinnehmen, alle möglichen Leute, Vertrieb. Also einfach gucken, dass man verschiedene Themen dann auch zeigt. Und sie sind gestartet mit den Leuten, die von Anfang an vermeintlich großes Potenzial hatten, weil sie Bock auf die Plattform hatten, weil sie eh schon auf LinkedIn aktiv waren. Das waren 7 Leute zum Start, die dann handverlesen erstmal in so ein Schulungsprogramm mit reingenommen worden sind, wo sie Anleitungen bekommen haben, Hilfestellung bekommen haben, um dann bei LinkedIn an die Startlinie zu gehen. Sie sind nur auf LinkedIn da strukturiert aktiv, weil sie gesagt haben, das ist so unsere Hauptplattform, dann insbesondere Geschäftskundenbereich, absolute Empfehlung, Geschäftskundenbereich funktioniert sehr, sehr, sehr gut und sind mit wenig Vorgaben gestartet. Am Anfang ein bisschen zu wenige, weil rechtliche Klärung, ganz wichtiges Learning, sorgt dafür, dass die Leute rechtlich halt eben da auch sauber geschult sind und einige Sachen geklärt sind, von Impressumsverwendung, personenbezogene Daten, darauf achten, wer ist beim Foto, was ich mache, vielleicht im Hintergrund etc. Also eine ganze Reihe an kleinen Stolperfallen, die dann zu einer, auch insbesondere für eine Bank, zu einer größeren Stolperfalle werden können. Also rechtliche Klärung machen, aber ansonsten kaum Guidelines. Also typische Kommunikationsguidelines für Social Media, was wie ne, wir sind nett zueinander etc. Aber ansonsten den Leuten Freiheit geben und keine Angst vorm Shitstorm, weil der kommt eh nicht. Also die ganzen Shitstorm, vor denen Angst gehabt wurde, sind eh nie eingetreten. Also wenig Leitplanken und die Leute eher los schicken. Das größte Asset, was die Kreissparkasse Köln in diesem Zusammenhang hat, sind loyale Mitarbeitende, die einfach auch Bock haben, das Unternehmen zu repräsentieren und stolz darauf sind, da zu arbeiten. Und das ist halt eine riesen Hilfestellung und laut Studie von Hochschule Ansbach auch der wichtigste Faktor. Es gibt keinen Bonus, es gibt kein Incentive, es gibt kein Firmenhandy dann, nur weil du jetzt ein bisschen was postest, wenn ich das jetzt richtig mitgenommen habe, sondern die Leute müssen einfach Lust drauf haben und ihnen halt Hilfestellung geben, da wo sie Fragen haben, immer wieder Orientierung geben, eine Canva-Schulung, damit sie schönere Bilder machen können, kleine LinkedIn-Impulse, was funktioniert nicht, was könnten sie mal ausprobieren, also da, um einfach so die Frequenz dann auch bei den Leuten zu steigern. Und jetzt gibt es unterschiedlichste Leute oder unterschiedlichstes Verhalten. Es gibt Leute, die sind mega aktiv und es gibt Leute, die zweimal im Jahr nur was von sich geben auf LinkedIn und das ist alles okay. Nicht Zwang, sondern eher so diese Eigenmotivation steigern und ihnen helfen, dass sie Themen finden, die funktionieren. Und die Leute stellen sich Fragen, ist das denn relevant? Interessiert das denn irgendjemanden auf LinkedIn? Im Zweifel, probier es aus. Also der Algorithmus wird dir sagen, ob es irgendjemand interessiert. Und selbst wenn der Algorithmus sagt, nö, das interessiert jetzt keinen, trotzdem weitermachen, weil nicht jeder Post kommt zum Fliegen. Also diese Wellenbewegung mit was funktioniert nicht. Und wie, also aus meiner Sicht ist LinkedIn da nach wie vor irgendwie so auf Shuffle gestellt und mal wird was ausgespielt, mal nicht. Also da einfach am Ball bleiben und die Leute halt eben einfach ja motiviert lassen. Und so alles, wovor man Angst hat, tritt nicht ein. Kann man schon mal ganz grob sagen, außer dass du vielleicht keine Sichtbarkeit mehr bekommst. Und ansonsten, man braucht gar nicht viel an Tools. ChatGPT-Schulung macht durchaus Sinn, um einfach zu gucken, wie mache ich Content, der halt eben auch funktioniert und nicht nach KI klingt. Macht Gruppen, wo die Leute sich gegenseitig unterstützen, mit Likes, mit Kommentaren, mit Feedback. Einfach da, um halt da auch, sag ich mal, vielleicht auch so eine Community aufzubauen an Leuten, die da irgendwie auch Bock haben und sich dann gegenseitig supporten. Ich glaube, das ist super wertvoll. Und an Metriken, ja, wir würden gerne den Umsatz eines Corporate Influencer Programms messen können. Können wir aber nicht. Also die Kreissparkasse Köln kann es nicht. Ich kenne sehr, sehr wenige Unternehmen, die wirklich Eurozeichen dran machen können. Das ist super schwer. Man kriegt Indikatoren, aber in erster Linie schaut auf Reichweite, schaut auf darauf, eher wenn ihr so ein Programm startet, wie aktiv sind die Leute auch dann dabei oder haben wir da ganz viele Karteileichen irgendwie in dem Programm mit drin und sorgt einfach dafür, dass die Bock haben, weiterzumachen. Das ist so das Wichtigste. Holt euch den Support vom Vorstandsebene mit rein, von allen relevanten Abteilungen, also Legal, Datenschützer vielleicht nicht fragen, das wird dann sonst kompliziert. Unser das IT-Department, dass die Leute die passenden Werkzeuge an der Hand haben, dass aber halt immer von allen Seiten da auch dieser Support da ist und vor allem gebt den Leuten Sicherheit. Das war jetzt so das, was ich mitgenommen habe beim Thema, was brauchen die Leute eigentlich? Motivation sollte eh da sein und dann gibt ihnen Sicherheit, dass das, was sie machen, gut für sie ist und dass sie keine Angst vor irgendwas haben müssen. Und dann sind die Leute aktiver. Und Sarahs nächstes Ziel ist jetzt, dass mehr Leute da fleißig mit dabei sind, das Ganze noch ein bisschen spitzer wird. Und dann hat die Kreissparkasse Köln hier ein herausragendes Paradeexemplar an Corporate Influencer Programm geschaffen, würde ich jetzt mal sagen. Das ist meine Zusammenfassung. Was müssen wir noch ergänzen?
Sehr gut zusammengefasst. Nichts hinzuzufügen.
Wunderbar. Also, liebe Hörer, Kreissparkasse Köln, ich würde mir das einfach mal anschauen, mal gucken, welche Leute sind da aktiv, einfach mal auf das Profil gehen, mal gucken, wen ihr da so in der Liste findet, wer vielleicht zu euer Peer Group gehört, also irgendwelche Marketingmenschen, wie zum Beispiel die Sarah.
Und
den einfach mal folgen und mal gucken, wie die das machen, weil ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, was nicht irgendwie glatt gebügelt wird, was nicht irgendwie total überzogen wirkt, sondern einfach sehr nett und authentisch auf eine kölsche Art.
Genau.
So, liebe Sarah, danke dir, dass du die Zeit genommen hast, so viele Einblicke gegeben hast und einfach so ein tolles Programm auf die Beine gestellt hast, woran sich Menschen orientieren und erfreuen können.
Danke für die Einladung.
So, liebe Hörer, also ganz, ganz viel Inspiration, kleine Inspiration von meiner Seite aus, diesen Podcast mit 5 Sternen bewerten, weil das ist immer dann so für mich der Motivationsbooster. Gerne auch einen Kommentar da lassen und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Danke und tschüss.